SWR 2 Tandem.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihre Eltern denken? Sind Sie im Reinen mit ihnen oder gibt es alte Wunden und Konflikte, die immer wieder Energie und Lebensfreude nehmen? Ungeklärte Elternkonflikte sind die Lebenskonflikte überhaupt, schreibt die Schriftstellerin Barbara Dobrik. Ist das so? Auch Autorin Ina Strelo setzt sich in ihrer Sendung mit dieser Frage auseinander. Mit 50 noch immer das Kind. Die Suche nach dem inneren Frieden mit den Eltern.
Bilder einer Biografie. Es ist dunkel im Schlafzimmer der Großeltern. Sie klettert aus ihrem Gitterbett und tastet sich zur Tür. Sie ist 3 Jahre alt, vielleicht ein bisschen älter. In der Wohnung ist es sehr still. Nur ihr Wimmern ist zu hören, dann ihre Rufe, dann ihr Schreien. Als Mama nichts nützt, schreit sie Oma. Vielleicht schreit sie 1 Stunde, vielleicht 4. Sie hat gerade noch Kraft, ins Bett zurückzuklettern. Den unteren Türspalt aber behält sie im Blick. Irgendwann hört sie, wie der Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür gesteckt wird. Und gleich darauf sieht sie den schmalen Lichtstreifen unter der Tür. Dann schläft sie sofort ein.
So viele Jahre. Immer nur bei der Oma. Ich wusste nicht, warum ich da gelebt habe. Es war einfach so. Und kaum eine Zeit ohne Angst. Auch das war eben so. Vor dem Eingeschlossenwerden, vor dem zu spät nach Hause kommen, vor Fehlern bei den Hausaufgaben. Vor den Körperkontrollen nach dem Waschen. Vor dem Danebenbenehmen. Vor allem vor der Frage, wen hast du lieber, deine Mutter oder mich? Nein, geschlagen hat sie mich nicht, die Oma. Nicht mit der Hand. Manchmal war ich auch bei meinen Eltern und bei meinem Bruder. Der hatte es gut, der lebte bei den anderen Großeltern und war dann auch manchmal zu Hause. Die Eltern mussten arbeiten, viel arbeiten, aber das wusste ich erst später. Und immer diese Sehnsucht nach meiner Mutter. Sehnsucht nach dem Vater hatte ich nicht. Er war der Sohn meiner Oma. Dann der Umzug, da war ich 10. Nun lebten wir in Familie, Vater, Mutter, Kinder. Aber das fühlte sich auch nicht richtig an. 3 Jahre später hatte mein Vater eine andere Frau, wurden meine Eltern geschieden, war mein Vater fort, wollte ich ihn nicht mehr sehen. Noch einmal 4 Jahre später, da war ich 18, traf ich mich wieder mit ihm, weil er mein Vater war. Aber das war ganz dünnes Eis, auf dem wir da standen. Und bis vor 4 Wochen hat es uns immerhin gehalten. Mich im Pflichtgefühl einer Tochter, aber auch mit meiner Suche nach dem Vater und mit Angst vor ihm. Und ihn um eine Beziehung bemüht, ohne jedoch sein Bild, an dem er immerzu bastelte, beschädigen zu lassen, ohne jemals seine Sicht in Frage zu stellen. Ich dachte, 2-3 Mal im Jahr bekomme ich das schon hin. Ein Begegnungspakt. Dann kam der Brief. Ein 5 Seiten langes Anklageschreiben von meinem Vater, indem er mich der Heimtücke und Geldgier bezichtigt und sich als den liebevollen, verständnisvollen Vater darstellt. Dabei hat er sich nie wirklich um mich geschert, hat nie hinter mir gestanden. Und jetzt eine Tirade von Vorwürfen, die ungeheuerlich sind. Am meisten aber schockiert mich diese Macht, die er immer noch hat. Wie sehr seine Worte mich verletzten, auch wenn ich sie vollkommen absurd finde. Er erwischt mich wieder als das kleine Kind, als die böse Tochter. Und das, als ich gerade das 2. Mal Großmutter geworden bin. Mein Vater ist 83 Jahre. Ist das Ende? Ich habe Gespräche und Hilfe gesucht. Und ich habe Tim B. aus Köln und Marina F. aus Berlin getroffen und ihnen zugehört. Tim ist im Westen aufgewachsen und Marina kommt aus dem Osten. Sie sind beide Mitte 40.
Ich habe einen sehr starken Vater. Wenn mein Vater was gesagt hat, musste das sein. Also da gab es auch kein Vertun. Meine Mutter konnte auch sehr, sehr streng sein. Wenn ich das so erzähle, glaube ich, meine Eltern waren beide sehr streng. Was ganz schwierig war bei uns zu Hause, was uns Kinder wirklich mitgenommen hat, das waren einfach diese extremen Auseinandersetzungen der Eltern. Also es ging ganz oft um Geld. Wir haben das dann oft mitgekriegt, diese extremen Schreiereien, auch wenn der Vater so laut wurde und so diese Drohungen. Und ich habe mich da ganz oft unglaublich hilflos erlebt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Meine Mutter war Hausfrau und war viel für uns da, aber hat uns auch furchtbar kontrolliert. Meine Mutter hat alle geregelt, hat uns erzogen und mein Vater war arbeiten. Da gab es in der Kammer einen Teppichklopfer, den musste ich holen. Da musste ich mich über den Hocker legen und dann hat mich meine Mutter mit dem Teppichklopfer durchgehauen oder mit irgendwelchen Schuhen oder irgendwelchen Sachen. Und dann hat meine Mutter geheult und dann habe ich irgendwie gedacht, ja und, was soll ich jetzt machen? So. Weil eigentlich hätte ich ja die Rolle des Heulenden haben müssen. Ich denke einfach, dass es nicht berechtigt war und dass es eben die Hilflosigkeit meiner Mutter war. Und damit kann ich ihr das verzeihen, aber mir hat es nicht geholfen. Besser gesagt, mir hat es extrem geschadet. Und es hat lange gedauert, bis es irgendwie ich dann trotzdem sagen kann, dass ich die gerne habe.
Also eine ganz frühe Kindheitserinnerung, dass wir von der Kirche verreisen konnten. Und wir Kinder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, 6 war ich, glaube ich, und mein Bruder war 5. Und wir waren bis dato nie verreist. Da war einfach wahnsinnig viel Vorfreude. Die Geschichte hat sich dann als absolut katastrophal herausgestellt. Ich glaube, es hat 6 Wochen gedauert, die wir da waren. Es war ja eine Art Gesundheitskur für die Kinder von sozial schwachen oder einkommensschwachen Eltern. Meine Eltern waren im guten Glauben. Die Kirche behütet unsere Kinder gut. Das war so eine Art Klosterunterbringung und wir sind dann im Prinzip 6 Wochen nicht mehr da rausgekommen. Aber wir waren nie am Meer und wir sind da wirklich gequält worden. Also das war so grausam. Ich erinnere mich an eine Situation, da musste ich nachts aus dem Bett, wahrscheinlich, weil ich mich umgedreht hatte oder irgendwas oder gesprochen hatte, mein Bruder oder was. Und dann musste ich, dann stand in der Ecke, das habe ich noch so vor Augen, ein Schrank und daneben war eine Truhe. Die Truhe war das Allerschlimmste, weil die Truhe war ganz niedrig und stockfinster. Da mussten wir da rein. Das war schon heftig. Im Nachhinein stellte sich raus, unsere Eltern hatten natürlich oft angerufen und die haben kein Telefonat weitergeleitet und auch die Post nicht von den Eltern. Wir haben nichts bekommen. Wir waren wie isoliert in dieser Zeit. Wir sind dann nach Hause gekommen nach dieser endlos langen Zugfahrt und ich habe so geheult. Und wir haben natürlich diese Geschichte erzählt, aber die Eltern haben uns das nicht geglaubt. Die haben uns das einfach nicht geglaubt und das habe ich meinen Eltern, glaube ich, zum Vorwurf gemacht. Viele Jahre auch. Dass die Stimme einer Einrichtung oder der Kirche oder was dann mehr wiegt, wie die eigenen Erfahrungen.
Was ich natürlich nicht wirklich weiß, was ich mal so in irgendeinen Zügen geahnt gespürt habe später, ist, dass meine Mutter mich so eine Wochenkrippe geschafft hat. Ne? Also, dass ich wirklich die ersten 2 Wochen zu Hause war und dann war ich weg. Ein paar Monate. Dann war ich eine ganze Woche in einer Wochenkrippe. Meine Oma hat mich am Wochenende geholt und ich habe nie wieder die Bindung zu meiner Mutter gefunden. Also, da war einfach keiner so. Da war die ganze Woche Herbst gehen. Und irgendwann wurde ich da rausgeholt. Meine Mutter hatte zu Ende studiert und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann sollte alles schön sein.
Bilder einer Biografie. Das Telefon klingelt. Der Mann wird gebeten, zu seinen Eltern zu kommen, um irgendetwas zu reparieren. Die Eltern wohnen in der Nähe. Der Mann sagt es seiner Frau, sagt, er sei gleich wieder da und geht. Sie sind beide Mitte 20. Die Frau bleibt mit den beiden Kindern in der Wohnung zurück. Sie steht im Flur und spürt Hitze, Angst und Panik durch sie hindurchjagen. Wann kommt er wieder? Sie geht zum Fenster, schaut auf die Straße und wartet. Vielleicht eine Stunde, vielleicht mehr. Kommt er wieder?
Meine Oma war streng, aber gerecht. Punkt. Ein Wortsarg. Aber mein Mann rüttelte an ihm. Der wollte ihn öffnen. Mal mit dem Brecheisen, mal mit dem kleinen Finger. Er stellte Fragen, wollte wissen, suchte Erklärungen. Für meine Ängste, für die ersten Depressionen, später für Selbstverletzungen. Zum ersten Mal begann auch ich, mir Fragen zu stellen. Vor allem, woher meine wahnsinnigen Verlassensängste kommen. Mit Mitte 20 habe ich von meiner Mutter erfahren, dass sie mich mit 3 Wochen zu meiner Oma gegeben hat. Meine Mutter wollte wieder arbeiten gehen und meine Oma wollte unbedingt eine Tochter haben. Na, das passte doch. Ich wurde wohl genährt und wohl erzogen. So wohl erzogen, dass das Wort Nein ein Fremdwort für mich war und ich stocksteif zwischen 6 alten Frauen am Kaffeetisch sitzen konnte. Meine Mutter war nicht da. Der Beruf ging vor. Das blieb auch später so. Erst nachdem sie in Rente gegangen und ich Mitte 30 war, habe ich in ihrem Leben einen Platz bekommen. Und der Vater? Der war abwesend. Jedenfalls die meiste Zeit in meinem Leben. Im Grunde war ich froh darüber. Neben ihm fühlte ich mich angespannt, unsicher, auch ängstlich. Ich wehrte mich gegen seine Nähe und Berührungen, gegen seine Belehrungen und Wutausbrüche. Ob anwesend oder nicht, es blieb leer zwischen uns. Und wenn wir doch aus Versehen meine Zeit bei der Oma nur kurz erwähnt haben, bekam ich einen Schreck und er seine Besserwisser-Augen. Schmale Schlitze. So könne das nicht gewesen sein. Das hätte ich mir wohl später alles zurechtgelegt. Seine Sicht der Dinge war Gesetz. Und ich schrumpfte zum geschälten Kind, saß da und heulte.
Ich weiß, dass meine Mutter mich schon, obwohl ich ja eigentlich das offensichtlich weniger geliebte Kind war, mich gefragt hat, ob ich sie pflegen würde oder so, weil, wo ich dann irgendwie gedacht habe, oh nee, Mama. Und schon ja nicht Vater. Ne? So. Und mit meinem Vater kommt noch so eine Missbrauchskiste dazu, als ich Jugendliche war. Und das macht es natürlich noch schwieriger. Und deshalb kann ich da auch wirklich sagen, also den werde ich nicht pflegen. Ne? Und wenn meine Mutter mir da irgendwas sagt, dann werde ich ihr sagen, warum. Aber sie weiß es ja. Sie weiß es. Aber sie würde das nie zugeben. Also nicht, solange mein Vater lebt. Aber so normal, nicht körperlich, kann ich mit ihm jetzt umgehen. Und ich habe auch keine Angst mehr vor ihm. Und ich glaube, das macht auch was, dass ich selber ein Kind habe. Dadurch bin ich noch ein Stück weiter weg und bin auch noch ein Stück unerreichbarer.
Ja, es war wirklich ein langer Weg auch zu meinen Eltern hin. Also ich habe das dann so in den ersten Erwachsenenjahren, ich würde sagen 10, 15 Jahre tatsächlich auch so gemacht, dass ich mit meinen Eltern wenig Kontakt hatte. Was meiner Mutter sehr schwer gefallen ist, was ich auch nicht gefühlt habe. So. Ich wollte das auch nicht sehen. Und auch immer die Haltung, grundsätzlich, ich will es ohne meine Eltern schaffen. Und daran bin ich richtig gescheitert. Hat absolut nicht funktioniert. Aus der heutigen Perspektive. Keine Arbeit, kein Geld, ständig neue, wechselhafte Beziehungen. Ne? Und auch immer wieder so, jetzt geht's hier nicht mehr, dann ziehe ich wieder in eine andere Stadt und so. Also immer wechseln. Und dann, da war ich aber schon in den 30ern, dann gab es eine Situation, da bin ich sehr krank geworden und hatte eine starke Panikstörung entwickelt. Und so kam ich in eine Therapie, eine Angsttherapie sozusagen, musste ich dann machen. Und da habe ich eine Familienaufstellung gemacht. Also das kannte ich überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was Familienaufstellung bedeutet. Und das hat sich als etwas so Elementares in meinem Bewusstsein eingefräst, dieses Erlebnis zu sehen, wie wir in der Familie so sind. Also es wurden Vater, Mutter und mein Bruder aufgestellt, was da für eine Wut auch in mir war. Also ich kann es gar nicht erklären. So ein Zorn auf meine Eltern. Ich habe wirklich geschrien da. Aber nicht, weil ich so verzweifelt bin oder so, sondern einfach, weil ich so wütend war und auch so ungnädig mit meinen Eltern. Auch so vorwurfsvoll. Und das hat mich tief geprägt, diese Aufstellungsarbeit.
Ich kann mich mit den Männern da erinnern, dass ich darüber dann schockiert war, dass mehrere Beziehungen auseinandergegangen sind und ich dann irgendwie da gesessen habe und gedacht habe, nee, das... Da bin ich ja selbst, die da im Desaster steckt. So. Und kann ja nie funktionieren. So. Und da wollte ich was verändern. Und ich glaube, es war ganz viel Wut über diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe vorher. Da war ich so 27, glaube ich. Da war so ein ganz entscheidender Punkt. Da habe ich alles Mögliche gemacht, um so zu gucken, wie bin ich noch. Ich habe viel gemalt, ich habe mir die Haare abrasiert. Ich habe sozusagen die anderen Leute gezwungen, mich so anzugucken, wie ich bin. Aber ich habe nie so wirklich den Weg gefunden, in längere Therapie zu gehen. Ich glaube, dass alle Therapien nicht helfen, wenn man sich selbst nicht hilft.
Im Rahmen dieser Therapieeinrichtung wurden meine Eltern eingeladen. Und ich hätte das vorher nie zugelassen. Dann hatten wir so eine Art Familiensitzung und das war so schön, also auch so erfahrungsreich. Das hat was ganz Wichtiges mit uns allen gemacht, dass ich ein Stück Versöhnung habe mir erlauben können. Ja, also mein Vater, wie er ist, auch mit seiner Kraft, die er ja hat, so stehen zu lassen, ihn nicht verändern zu wollen, ihn so zu lassen, wie er ist, mit allem, mit dem Guten und mit dem Schlechten. Und meine Mutter, dass ich da nicht diesen Impuls habe, ihr was abnehmen zu wollen. Das ist ja so eine Grundhaltung. Ja? Ganz im Gegenteil, dass ich lernen konnte oder erleben konnte als Erwachsener, dass ich von meiner Mutter was annehmen kann. Dass sie mir was gibt, dass sie mir hilft, sie mich stützt. Und das hat sich im Kern durch diese Aufstellungsarbeit damals so verändert. Aber es sind natürlich viele Jahre ins Land gegangen. Im Nachhinein war das natürlich auch ein Segen. Ich wäre nicht an meine Außenfassade gegangen. Ich hätte nichts bröckeln lassen. Aber dadurch, dass es mir eben so den Boden unter den Füßen weggezogen hat und mich gezwungen hat, es gab ja keine Wahl. Es gab definitiv keine Wahl. Ich musste etwas tun.
Bilder einer Biografie. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch und schaut auf das seit Stunden leere Blatt Papier. In ihrem Kopf toben die Wörter. Sie sucht Erklärungen oder Ausreden für ihre Mutter, dass sie in der nächsten Zeit nicht kommen kann. Sie übt auch das Wort nicht wollen, sieht aber sofort die Mutter vor sich, die auf das Gartentor schaut, hört die Vorwürfe des Stiefvaters. Als das Telefon klingelt, zuckt sie so sehr zusammen, dass der Stift einen Strich über die leere Seite zieht. Das Display zeigt die Nummer ihrer Mutter. Zum vierten Mal heute. Sie starrt auf die Ziffern, beginnt zu weinen, hält sich die Ohren zu.
Da war es also wieder. Das Gefühl, die gute Tochter sein zu wollen. Mit Anfang 50. Oh ja, gerade als meine Mutter und ihr Mann alt und krank wurden, zogen Stürme durch unsere Beziehung, in der die Rollen bislang so schön klar waren. Ich gab meiner Mutter die Schuld für alles, für diese ewige Kindrolle, für alle nicht totzukriegenden Ängste. Ich war wütend darüber, dass wir nie wirklich über meine Zeit bei der Oma gesprochen haben, war wütend über mich, weil ich feige war, wütend, weil ich nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Aus der Schlinge zwischen Lieben, Pflicht und Wut. Ich wollte meine Mutter auch bestrafen, indem ich mich ihr eine Zeit lang verweigert habe. Kannst du mal sehen, wie das ist, Mama, wenn dich keiner abholt, jetzt, wo du alt bist, wo du kaum noch krauchen kannst und dein Mann ans Bett gefesselt ist. Ich habe mich erschreckt über meine Bosheit. Aber sie tat auch gut. Dann habe ich mir einen Verhaltenstherapeuten gesucht.
Eigentlich habe ich so richtig näher erst wieder mit Roman angefangen, weil es ist halt mein Sohn. Und was mir nur manchmal wehgetan hat, dass ich sehe, dass auch Roman und meine Mutter eben kaum miteinander wirklich näher können. So. Und da habe ich dann gedacht, krass, also nicht mal da ist es möglich. So, ne? Obwohl ich mir das gewünscht hätte so, ne? Und das versucht habe mitzubahnen. Aber das kann man eben nicht regeln irgendwie von keiner Seite. Ich hoffe nur, dass ich nicht weiter so, ja, so viel von meiner Wut und Angst und auch diesem schwierig mit anderen Menschen sein, dass ich davon nicht so viel Roman weitergebe. Und manchmal mache ich mir da ein bisschen Sorgen, aber ich lebe ihm das nicht wirklich vor so. Und trotzdem ist er da so ein bisschen kompliziert, ja. Und wenig offen erstmal so zu anderen.
Bleibe immer Kind meiner Eltern. Das wird sich nie ändern. Aber ich bin nicht Kind im Leben. Das ist ein Unterschied. Ich habe so dieses Gefühl, meine Eltern stehen hinter mir. Und dadurch habe ich vorne alles frei. Wenn natürlich heute mein Vater mit seinem Temperament laut wird, kann ich das so stehen lassen. Und ich lasse meiner Mutter ihren Mann. Und es ist ihre Wahl gewesen und ich mute ihr das jetzt zu. Ich mische mich nicht mehr ein. Das ist eine Erwachsenenposition. Dennoch bin ich Kind.
Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen entgegenkommender geworden bin. So in der Entwicklung. Und da auch ein bisschen mehr noch wieder auf sie zugehen kann. Und dass das dadurch auch ein bisschen persönlicher geworden ist. Also kann sie wirklich anders sehen. Ich weiß einfach, dass meine Mutter eigentlich meinen Vater nie geliebt hat. Ne? So, und das ist auch eine schwere Mitgift gewesen, zu spüren, dass ich dann auf die Welt wuchs und dadurch wurde das ein Paar und blieben die zusammen und gehen die bis ans Ende nebeneinander her, eingleisig da. Aber es ist eine ganz andere Generation und die hatten die Chance nicht. Diese ganze Therapiewelle, dieses ganze Umdenken, das ist wie in zwei Ebenen, dass ich das akzeptiert habe und die Sachen nicht ändern kann, aber damit heute anders leben kann. Das ist, ich weiß, dass sie nie anders werden können, so, ne? Aber ich denke nicht mehr so oft daran, es ist meine Vergangenheit und da gibt es so viel Entwicklung daraus, dass ich da nicht ständig hingucken muss.
Bilder einer Biografie. Ihr Chef sitzt mit breiter Brust hinter seinem Schreibtisch und verlangt eine Erklärung für ihr zu spät kommen. Sie steht vor ihm und in ihren Magen stößt eine Faust, in den Ohren ein Rauschen, die Hände kalt, im Hals Kinderlaute. Ihr Mann ist nicht ihr Vater, fällt ihr ein. Vor Jahren hat ihr Therapeut diesen Satz zu ihr gesagt. Na toll, hatte sie erst gedacht. Damit verdient er also sein Geld. So weit war ich auch schon. Dann sickerte der Satz allmählich durch sie hindurch, Silbe für Silbe. So weit war sie eben doch nicht. Und heute? Sie ist Anfang 60. Der Therapeutensatz ließe sich doch variieren. Ihr Chef zieht die Augenbrauen hoch und wartet. Sie schwankt zwischen Losbrüllen und Wegrennen.
Fünf Seiten. Eine Anklageschrift, ein Rechtfertigungsschreiben, eine Enterbung. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So viele Lügen. Eigentlich brüllt er nur um seine verlorene Macht, der Vater. Die Tür ist zugeschlagen. Aber ein Vater lässt einen ja nicht einfach in Ruhe. Nur weil man ihn nicht mehr sieht und spricht.
Wenn etwas zwischen Eltern und Kind steht, dass das Kind nicht die ganze Kraft hat im Leben, davon bin ich überzeugt. Also das habe ich an mir auch so erlebt, dass das eine Wirkung aufs Leben hat, und zwar in Bezug auf Kraft, Leidenschaft, Erfolg, Geld, Beziehungsfähigkeit, ja, also Familie.
Meine Eltern, die verschweigen einfach, um nicht irgendwie zu hören, dass ich ja schon immer ein bisschen zu fantasievoll war, schweige ich auch über bestimmte Sachen, weil das habe ich mir ein paar Mal abgeholt und das brauche ich nicht. Das weiß ich, dass sie das irgendwo schützend für sich denken und... Aber die versuchen schon auch mal für mich da zu sein, aber die kriegen es meistens nicht wirklich hin, weil sie das einfach nicht können und weil wir beide nicht können, weil die Beziehung gar nicht so gibt, wie es hätte sein können. Ja. Das ist Nähe, das ist Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist... Wärme, es wird nie sein. Aber was ich zum Beispiel meiner Mutter wirklich gut halten muss, die hat mich trotzdem nicht gebrochen. Und ich glaube, dass man Kinder auch brechen kann. Ne? Also ich glaube, die hat mir viel geschadet, aber die hat mir irgendwo im Endeffekt trotzdem meinen Willen gelassen. Oder die hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, was das war. Ist ja auch egal. Aber ich glaube, dass das irgendwie mich auch gelassen hat, weil man kann Kinder einfach kaputt machen. Und es bleibt auch immer bitter. Irgendwie wird es sich nie auflösen, das weiß ich. Aber ist okay.
Mit 50 noch immer das Kind. Die Suche nach dem inneren Frieden mit den Eltern. Von Ina Strelow. SWR 2015.